Herr Bruck, ist die Europäische Union angesichts der zahlreichen Krisenherde in ihrer Umgebung, also Irak, Syrien, Libyen, Gaza und vor allem Ukraine und Russland, um nur ein paar Stichworte zu nennen, außenpolitisch eigentlich überfordert?
Na, wir sind nicht so weit entwickelt. Der Europäische Auswärtige Dienst, der Hohe Beauftragte, läuft jetzt seit 5 Jahren. Es sind große Fortschritte erreicht worden. Wir stellen fest, dass das alles nicht ausreicht. Wir haben nicht ausreichende Analyse, wir haben keine Strategie. Wir haben zu viele Strategien, aber keine Strategie. Wie will man beispielsweise die Ukraine-Frage auf dauerhaft lösen, wenn wir keine Russland-Strategie gemeinsam haben, die im durchgreifenden Sinne, wenn wir nicht wissen, wie wir mit Diktaturen und islamistischen Bewegungen im arabisch-islamischen Bereich umgehen sollen. Ich glaube, das ist solch eine informelle Tagung, sollte neben den aktuellen Entscheidungen, die getroffen werden muss, von Waffenlieferungen bis Unterstützung der Ukrainer in den Verhandlungen mit Russland, Waffenlieferungen zu den Kurden hin, dass man einfach grundsätzlich die Dinge mal erörtert, um wirkliche Strategien zu entwickeln, wie wir mit diesen Herausforderungen unserer Nachbarschaft fertig werden.
Also ist Europa, wenn ich Sie richtig verstehe, immer noch nicht außenpolitisch gut organisiert. Es gibt ja die Außenbeauftragte, Catherine Ashton, die ab und an mal auftaucht, sich aber doch meistens im Hintergrund hält, so zumindest die Wahrnehmung. Den Ton geben doch oft die nationalen Minister an, vorneweg auch der deutsche Minister, Frank-Walter Steinmeier, ab und zu der französische, ab und zu die Briten, manchmal die Polen und dann wieder der Schwede. Wo ist denn das Gesicht Europas?
Das ist in der Tat so. Und deswegen muss man sagen, in den letzten 5 Jahren sind positive Entwicklungen da. Das Glas ist halb voll, aber bei weitem noch nicht voll. Und ich glaube, dass diese dramatischen Herausforderungen, die wir haben, zeigen, dass wir sehr viel mehr noch entwickeln müssen. Denn jedermann ist ja klar, dass unabgesprochene nationale Maßnahmen ein Tropfen auf dem heißen Stein ist. Europa hat nur einen Stellenwert, wenn es gemeinsam handelt, die gemeinsame wirtschaftliche Kraft dahinter setzt und nicht, wenn jeder für sich losrennt.
Sehen Sie denn bei den europäischen Außenministern einen Ansatz oder eine Bereitschaft, umzudenken in dieser Frage?
Da ist natürlich das manchmal ein Problem. Das hat natürlich auch damit zu tun, welche Rolle jeder für sich spielt. Aber ich glaube, wir müssen auch eine gemeinsame Diskussion führen, wo ist der Mehrwert? Das Ergebnis muss zählen. Wir müssen hier von bestimmten Traditionen weg. Man muss erkennen, dass auch selbst die Außenpolitik größerer Staaten wie Frankreich, Großbritannien oder Deutschland seine Grenzen hat und dass die Wirksamkeit nur da ist, wenn gemeinsam gehandelt wird. Die Bevölkerung ist ja sehr viel weiter. 70% der europäischen Bevölkerung nach Meinungsumfragen möchte eine einheitliche Politik im Bereich der Sicherheits- und Außenpolitik. Und ich hoffe, dass das jetzt auch im praktischen Sinne durchgesetzt werden kann.
Nehmen wir nun mal den letzten Beschluss, die Waffenlieferungen an die Kurden im Nordirak als Beispiel. Die konnten ja nicht gemeinsam beschlossen werden, sondern da darf jetzt jedes EU-Land handeln, wie es ihm beliebt. Ist das ein Modell für künftige Fragen? Kann man so vorgehen?
Es muss nicht jeder alles machen, aber es muss abgesprochen sein und es muss gemeinsam organisiert werden. Dass ein Beschluss gefasst werden ist, dass es im Rahmen der europäischen Politik möglich ist, solche Waffen zu liefern, ist gut. Aber wer koordiniert das? Das koordinieren die Mitgliedstaaten jetzt wieder untereinander mit den begrenzten Möglichkeiten, die darin bestehen. Und ich halte das wirklich für einen der deutlichen Hinweise darauf, dass Brüssel selbst hier mehr Fähigkeiten und mehr Initiative entwickeln muss.
Das Europäische Parlament hat ja zu vielen außenpolitischen Fragen andere Auffassungen als die Außenminister geäußert, oft dezidiertere Meinungen. Wie groß ist eigentlich Ihr Einfluss auf die Summe der nationalen Außenpolitiken?
Nun ist es so, dass das in einer Wechselwirkung wirkt. Wir sind natürlich auch besser dran, denn wenn es ernst wird, muss der Außenministerrat immer einstimmig entscheiden, während wir im Europäischen Parlament die Möglichkeit der Mehrheitsentscheidung haben. Und das zeigt, dass die Fähigkeiten der Hohen Beauftragten, die auch Vizepräsident der Kommission ist, die auch Vorsitzende des Außenministerrates ist, mit dem Apparat, den sie jetzt hat, verstärkt Führung übernehmen muss, dass trotz der Einstimmigkeit so ein Druckpotenzial erzeugt wird mit Vorschlägen, dass der Rat gezwungen ist, doch voranzugehen und nicht bisher die Politik des geringsten gemeinsamen Nenners zu führen. Und das ist eine unserer drängendsten Forderungen, die wir jetzt für die kommende Periode aufstellen werden.
Am Samstag wollen die Staats- und Regierungschefs der EU bei einem Sondergipfel ja einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für Catherine Ashton im Amt der Außenbeauftragten bestimmen. Italien hat die ja eher unerfahrene Federica Mogherini ins Rennen geschickt. Wäre sie die richtige Wahl?
Also wir haben ja auch andere Vorschläge gemacht und wir müssen feststellen, dass nachdem der Christdemokrat Juncker Kommissionspräsident ist, die Sozialisten hier das Zugriff haben und die Sozialisten haben sich auf von Mogherini geeinigt. Wir sehen das mit einem gewissen Unwohlsein aufgrund der mangelnden Erfahrung, die Sie angesprochen haben. Wenn das jetzt aber unvermeidlich sein sollte wegen der Politik der Sozialisten, müssen wir, glaube ich, hier klare Bedingungen äußern, um auf diese Art und Weise in den Abläufen, in Entscheidungsprozeduren, in den Positionen, die da drumherum sind, deutlich zu machen, dass die entsprechende Führung wahrgenommen wird. Ein Vorteil hat Frau Mogherini gegenüber Frau Ashton, sie hat die Unterstützung ihrer eigenen Regierung, denn Frau Ashton ja als Labour-Politikerin mit einer europaskeptischen Regierung zu Hause ja mehr Schwierigkeiten hatte, als dass da Unterstützung kam.
Ja, aber nun werfen ja die osteuropäischen Mitgliedstaaten Frau Mogherini vor und Italien insgesamt, sie sei zu Russland freundlich. Ich erinnere mich da an Äußerungen zum Beispiel aus Litauen, dass das überhaupt nicht gehe. Kann man Frau Mogherini gegen die Grenzstaaten zu Russland durchsetzen?
Dieses muss sie ausräumen. Das ist ja auch deutlich gesagt worden. Und da ruft man sich vor allen Dingen auf das Papier der italienischen Ratspräsidentschaft zur östlichen Nachbarschaftspolitik. Und ich glaube, dass sie dazu Klarstellung kommen muss und wird. Und ich nehme an, dass das beispielsweise jetzt beim informellen Außenministertreffen passieren wird, aber auch am kommenden Dienstag, wenn sie die Position der italienischen Ratspräsidentschaft im Auswärtigen Ausschuss des Europäischen Parlaments vorstellen wird.
Aber bräuchte man nach der eher farblosen Frau Ashton, ich sage es jetzt mal so, nicht doch eine starke Persönlichkeit, die sich durchsetzen kann? Wen würden Sie vorschlagen?
Tja, ich habe da eine Reihe. Ich habe oft beispielsweise Radek Sikorski gesagt oder Karl Bildt, auch Elisabeth Guigou aus Frankreich. Aber einer von uns kann es da nicht werden, also von den Christdemokraten, weil das eben von Sozialisten reklamiert wird, nachdem Juncker Kommissionspräsident wird. Und die Sozialisten haben gesagt, die Franzosen möchten lieber einen Kommissar haben, der im Wirtschaftsbereich tätig ist und haben sich da mit den Italienern im Rahmen der Sozialistischen Partei geeinigt, dass dann das eine italienische Wahl ist. Und dann sind wir in dieser Situation. Ich glaube aber auch, dass die Sozialisten hier deutlich machen müssen, dass sie die Verantwortung dafür tragen, dass hier eine starke Persönlichkeit benannt wird und die entsprechenden Freiräume für diese Persönlichkeit auch geschaffen werden, ne, damit der Nachfolger, die Nachfolgerin von Frau Ashton hier in einer stärkeren Position ist, als das Frau Ashton war.
Ist vielleicht auch das Problem, dass diese Doppelhutkonstruktion, also dass der Außenbeauftragte gleichzeitig Ratsvorsitzender ist, aber auch Vizepräsident der Kommission, einen Riesenapparat zu leiten hat, ist das vielleicht auch zu viel einfach für einen alleine, für eine Person?
Nein, das ist die einzige Möglichkeit, dass man zu einer einheitlichen Politik kommt, denn wichtige Bereiche wie Nachbarschaftspolitik, Erweiterungspolitik und all diese Dinge, Handelspolitik, sind ja Fragen, die in ausschließlichen Zuständigkeit der Kommission fallen. Deswegen haben wir im Bereich der Außenbeziehung der Europäischen Union eine Hybridsituation. Teilweise ist gemäß zur Sicherheitspolitik kommt eine Zuständigkeit des Ministerrats und der Staaten und gemäß gemeinschaftlich ist eine Aufgabe der Kommission. Und deswegen können die Synergieeffekte nur geschaffen werden, wenn man diesen Doppelhut hat und dieser Doppelhut eben mit dem Apparat, nämlich Auswärtiger Dienst, ausgestattet ist. Und das muss machbar gemacht werden. Und deswegen ist auch notwendig, dass in Zukunft die hohe Beauftragte auch die Rolle als Vizepräsident der Kommission in stärkerer Weise wahrnimmt, als es in den letzten 5 Jahren der Fall gewesen ist, um die Synergieeffekte zu erreichen.